Ja, zu Beginn könnt ihr vielleicht nochmal erzählen, was der AK-Unbehagen überhaupt ist und was ihr da macht in dem AK-Unbehagen.
Ja, also der AK-Unbehagen ist ein feministischer Lese- und Arbeitskreis. Das gibt es jetzt seit über 5 Jahren. Und wir beschäftigen uns mit Literatur, aber auch Psychoanalyse und Kunst und aber auch so feministischen und kommunistischen Bewegungen. Und unser letztes so großes Projekt war unsere Auseinandersetzung mit Utopie. Und also das ist, wirkt auch noch nach. Also das machen wir auch noch. Und da haben wir im Mai diesen Jahres eine Ausstellung gemacht, wo eben Kernstück diese Audioinstallation ist. Und dann haben wir noch auch alle möglichen Begleitveranstaltungen gehabt dazu.
Du hast es ja jetzt schon angesprochen, ihr habt euch mit Utopie auseinandergesetzt. Im Mai diesen Jahres habt ihr eine Veranstaltungsreihe gemacht unter dem Titel I Can't Take My Eyes Off You, ein Versuch, utopisch zu denken. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr euch mit Utopie auseinandersetzen wolltet?
Also das Projekt hat eigentlich angefangen, dass wir uns mit Erfahrungen beschäftigen wollten und dann angefangen haben, viel so über Interviews gesprochen haben und uns gegenseitig Sachen vorgestellt haben und dann angefangen haben, uns gegenseitig zu interviewen. Und dabei haben wir gemerkt, dass eigentlich, dass wir uns alle nach so einer Zukunft und Expertise gefragt haben, nach so einer Ausrichtung. Wir wollten irgendwie mehr als uns darüber austauschen, was für schlechte Erfahrungen wir machen, sondern was wir eigentlich für Erfahrungen machen wollen. Und das war so ein bisschen der Startpunkt für die Utopien. Und dann haben wir angefangen, Texte zu lesen dazu und eben dieses Briefprojekt gestartet.
Du hast jetzt schon das Stichwort von Erfahrung genannt. Und das scheint ja so ein bisschen aufeinander verwiesen zu sein, Erfahrung und Utopie. Und ich erinnere mich auch, dass Leute vom AK Unbehagen ja in Weimar mal einen Workshop gemacht haben, wo der Untertitel war, von der feministischen Utopie eine Geschichte zu haben. Wie ist das für euch verknüpft oder ja, wie kam das in eurem Nachdenken zusammen, Utopie, Erfahrung, Geschichte?
Also wichtig war da auf jeden Fall die Auseinandersetzung mit Christa Wolffs Relektüren von Medea, wo wir auch 2016 diese Lesung gemacht haben und auch von Cassandra, die eben auch immer wieder reingeht in Geschichte, also Christa Wolff, und so Figuren, die so sehr eindeutig eigentlich gelabelt sind, so in der abendländischen Geschichtsschreibung, untersucht im Sinne von, wie kann man sich da so reinfühlen in die Person, was hat die eigentlich auch anders erfahren, als wie sie dann so zugeschrieben wurde?
Ja, und was da halt für schon emanzipatorische Momente drinne stecken können, in den einzelnen Erfahrungen, die natürlich trotzdem irgendwie geprägt sind von der Scheißwelt. Genau, also dass sowohl in der Geschichte als auch im Jetzt Erfahrungen gemacht werden können, die irgendwie auf was weisen können, was zukunftsweisend ist sozusagen.
Genau, in Bezug auf Utopie und Erfahrung war schon auch wichtig so eine Erkenntnis, also auch in der Auseinandersetzung, dass wir es gibt ja so ein verbreitetes Bilderverbot irgendwie unter Theorielinken und dass wir es aber schon für gefährlich halten, wenn dann so die bessere Welt so eine Welt ist, die so ganz anders ist und wenn wir so sagen, okay, wir mit unseren Erfahrungen im Kapitalismus, die uns irgendwie auch prägen, die unsere ja, Gefühlswelt irgendwie prägen und auch eben, wie wir über uns und unsere Erfahrungen ja sprechen können, ist natürlich total auch verankert im Heute und in den aktuellen Zuständen. Aber dass es ja schon darum gehen muss, für eine befreite Gesellschaft sich auch heute zu fragen, wie man eigentlich selber leben will, weil es ansonsten so einen Moment hat von, Bini Adamczak schreibt in Beziehungsweise Revolution, dass es so dann die selbstmörderische Tendenz in der Revolution ist, wenn sich eine Revolution so vorgestellt wird, dass dann die Revolution erkämpfen, praktisch gar nicht mehr mitmachen können an der befreiten Gesellschaft, weil sie eben so verkorkst sind. Ja, und das war schon auch ein wichtiger Moment für uns, dass es darum gehen muss, so nicht allgemein etwas zu sagen, gut, wir sind halt verkorkst, dann kann man nichts machen, sondern dass man schon genauer hinschaut, was wollen wir denn eigentlich mitnehmen, auch an positiven Erfahrungen, die wir jetzt machen. Und genau, da war auch immer viel so Beziehungen ein Thema, irgendwie positive Erfahrungen in Beziehungen, die wir machen, aber auch andere Ja, und das war, glaube ich, schon so ein wichtiges Moment von, es ist nicht irgendwie jetzt alles scheiße, dann ist alles gut, sondern also damit es überhaupt denkbar wird, müssen wir schon gucken, wie wir jetzt uns erleben und wie wir, was wir mehr haben wollen und so. Ja.
Bevor wir zu dem Audiostück oder der Audioinstallation von euch kommen und in was für einem Kontext das entstanden ist, würde ich gerne nochmal nach dem Titel auch fragen. Das fand ich interessant. Also das war ja konzipiert als Veranstaltungsreihe, als eine Art Ausstellungsraum, Diskussionsraum und eben diese Audioinstallation zusammen. All das stand unter dem Titel, Lisa hatte das schon genannt, I can't take my eyes off you. Das ist ja, ich habe das einfach bei Google mal eingegeben, so ein Rock'n'Roll-Song aus den 50er, 60er Jahren. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
Wir hatten verschiedene Titel tatsächlich und haben dann zum Schluss einfach abgestimmt. Und das, also die Reihe 2016 hieß ja Hello, is it me you're looking for? Was auch so eine Pop-Schnulze ist, die auch. Und also einmal fanden wir es so ganz witzig, dass es dann beide Titel so eigentlich von Männern gesungene, ziemlich schnulzige auf so ziemlich schlimme patriarchale Vorstellung von, also es geht ja immer um eine Frau, ne? Can't take my eyes off you ist ja dann schon in dem Song eigentlich eine schöne Frau, die dann so ein bisschen die Utopie darstellt und dass wir aber schon auch damit so spielen wollten. Also genau, im aktuellen Zustand ist es ja tatsächlich häufig dann so die heterosexuelle romantische Beziehung, die so die Erlösung verspricht, wo dann so alles gut ist und wo dann so ganz viel reingelegt wird. Und ja, das ging schon auch darum, da so mit zu spielen, dass es ja schon so eine Hoffnung auf was ganz anderes und Gutes liegt ja in der Utopie, aber wir das eben nicht beschränken wollen auf, okay, dann findet man den Partner, die Partnerin des Lebens und alles ist schön.
Und als Zwischenergebnis in eurer Auseinandersetzung mit Utopie ist eine Audioinstallation entstanden. Und in dieser Audioinstallation, oder da hört man fragmentarisch Gedanken dazu, zu Utopie oder zu bestimmten Themen, die sich vielleicht an eine Utopie richten. Und da seid ihr mit befreundeten Gruppen oder Freundinnen ins Gespräch dazu gekommen, was denn Utopie eigentlich meint, und habt das dann hörbar gemacht. Wie sah denn dieser Prozess, das ins Gespräch kommen über Utopie, aus?
Also wir haben angefangen, ganz viele Fragen zu sammeln, die eigentlich uns auch stark beschäftigt haben. Und wir waren schon damals vernetzt mit unterschiedlichen Gruppen und es war uns voll wichtig, diese Diskussion mit diesen anderen Gruppen auch immer mit reinzunehmen. Und daraus war dann so diese Idee von, hey, wir wollen eigentlich diese Theoriearbeit, die wir so bei Kneipengesprächen oder irgendwelchen Gesprächen auf dem Weg von A nach B oder so mitnehmen, und diese Leute, die da vielleicht jetzt gar nicht in unserer Gruppe sind, sozusagen trotzdem mitnehmen, und haben angefangen, Briefe zu schreiben an viele Personen und haben diese Fragen, die wir uns eigentlich so gestellt haben, an die gerichtet. Und daraus ist dann so diese Überlegung gekommen, so auch bei uns im AK arbeiten wir voll stark damit, mit diesen einzelnen Positionen, die wir haben, mit den, was für Hintergründe haben wir. Und das wollten wir eigentlich auch in dieser Audioinstallation so ein bisschen mitnehmen, dass da verschiedene Stimmen zu Wort kommen und es halt wieder zu einem neuen Gespräch machen, obwohl das eigentlich alles einzelne Briefe waren und wir dann daraus wieder so einen neuen Zusammenhang gemacht haben und eine neue Diskussion sozusagen.
Die Stimmen sind ja tatsächlich alle von uns, weil wir es eingesprochen haben, aber die Texte nicht. Also wir haben nicht selber geantwortet. Ja, und es war sehr schön, aber auch sehr herausfordernd. Wir hatten dann, glaube ich, 23 Antworten in verschiedenen Formen. Also zum Beispiel Sprachnachrichten oder eine Collage oder einfach in Textform, also per E-Mail oder per Brief. Und hatten dann schon auch erstmal es war so ein bisschen überfordernd dann jetzt da, also es gab von Anfang an viele Verweise aufeinander oder auch Sachen, die sich widersprochen haben. Aber es war auf jeden Fall schon, wir mussten uns dazu überwinden, jetzt wirklich zu sagen, wir reißen jetzt diese einzelnen Antworten auseinander und bringen die miteinander ins Gespräch und lassen die nicht so für sich. Aber das war dann auch ziemlich schön irgendwie. Also es war dann schon auch so ein Aneignen und ein ja, also wir haben da eben Verbindungen gesehen und haben die dann auch so umgesetzt. Ja, und wahrscheinlich ist dabei schon noch was verloren gegangen, aber irgendwie war es, was dann auch gut für uns eben zu sagen, ja, danke, dass ihr euch uns diese Antworten geschenkt habt und jetzt machen wir was damit. Und jetzt und ich glaube, es war auch total spannend. Und ich habe auch von so Freundinnen, die eben geantwortet haben und die dann die Audioinstallation gehört haben, auch gehört, dass es total spannend war, wie das dann so, was es dann so für Verweise gab eben mit den eigenen Antworten, was damit so gemacht wurde.
Ja, voll. Und es war halt auch, uns war auch voll wichtig, unsere eigene Position darin auch hörbar zu haben sozusagen, weil wir haben ja selber nicht geantwortet, aber trotzdem war irgendwie klar, wir wollen was von denen so. Und wir wollen damit auch was machen und dass wir das natürlich auch ein bisschen nach unseren Vorstellungen geformt haben. Natürlich, was vielleicht für Einzelne dann auch teilweise vielleicht ungewohnt war oder vielleicht auch überfordernd oder komisch, das jetzt in diesem Zusammenhang zu sehen oder so. Aber das war für uns so schon wichtig.
Ich kann mich auf jeden Fall aber auch erinnern, dass ich auch viele Frustrationsmomente hatte mit diesem Dokument, was wir dann hatten, weil es so, also weil ich ja dann schon auch so einen Wunsch hatte nach so klaren Thesen mehr oder mehr so, okay, aber was ist denn jetzt die Utopie und was ist denn jetzt das utopische Subjekt und wie kann denn jetzt Elternschaft aussehen? Also dass es eben nicht so, dass es divers ist. Ja, und fand das aber auch irgendwie ziemlich schön dann, so mich mit da meinen Widerständen auch zu konfrontieren. Und also, wenn ich so eine Frage habe, dann habe ich schon schnell so ein Bedürfnis danach, jetzt so die großen Theorien dazu zu lesen und dann so eine Antwort zu haben, so fertig. Und ich das aber eigentlich total wichtig und total schön finde und was wir da auch irgendwie so sehr radikal gemacht haben, dass man eben, was Frieda schon meinte, so diese Gespräche, die man mit Freundinnen uns immer wieder hat, auch ernst zu nehmen. Und also, dass man sich nicht so als einzig so Rezipientin von großen Gedanken sieht, sondern dass man seine eigenen Fragen und Forderungen auch einfach ernst nimmt und sich traut, die zu kommunizieren. Und dass es auch gar nicht darum geht, dass es dann alles ganz einheitlich wie so eine fertige Strategie sein muss. Oder dass es gerade auch in Bezug auf Utopien wahrscheinlich, ja, oder auch wenn man das sich so historisch anschaut, ja auch gefährlich werden kann, wenn es so ganz klare, endgültige Ziele gibt und eine ganz klare Strategie und alle, die da nicht mitmachen, sind dann Verräter oder so. Es vielleicht schon auch darum geht, tatsächlich das auch auszuhalten. Also auch wenn es auch total wichtig ist, gemeinsam sich auch auf Sachen zu einigen, würde ich sagen. Also sonst hätte man auch bei so einem Liberalen ja, jeder macht halt seine Utopie oder so, was ja auch einfach als, also wenn man wirklich eine andere Gesellschaft haben will, nicht aufgeht. Ja, aber trotzdem so ein Aushalten von, es ist halt jetzt, wir können jetzt noch nicht fertig die Utopie denken.
Du hast gerade auch angesprochen, dass du da auch Widersprüche manchmal gesehen hast oder auch in dir Widersprüche gefühlt hast. Und bei der Auseinandersetzung mit, wie kann denn eine emanzipierte Gesellschaft aussehen, dann ist das ja auch total schwer, wenn man von dem eigenen Denken ausgeht und dann merkt, okay, man ist ja aber auch sozialisiert in den gegenwärtigen Verhältnissen und stößt dann ja wahrscheinlich vielleicht auch an Grenzen, wenn man jetzt über Utopie sich Gedanken machen möchte. Wie seid ihr denn mit diesen Grenzen umgegangen oder mit so einer Feststellung umgegangen, um dann da trotzdem aber vielleicht utopische Gedanken zu entwickeln?
Ich kann mich vor allem erinnern, dass wir so ein Gedankenspiel hatten, was wir immer wieder irgendwie auch so, ja, uns immer wieder darüber unterhalten haben. Und zwar in Bezug auf Großziehen von Kindern und so eine Feststellung, dass aktuell das sehr stark an leiblichen Müttern meistens hängen bleibt und auch in linken feministischen Kreisen dann oft so eine ganz Standard-Hetero-Aufteilung wieder passiert, wenn Kinder da sind. Und dann so einen eventuell utopischen Vorschlag, dass einfach jeden Tag jemand Neues sich um ein Kind kümmert. Und dann auch sehr viel Freude dran gefunden wird, aber eben durch, weil es nicht so eine Dauerbelastung ist, also so ein Zwang ist und so ganz viel Verantwortung, dass ja eben auch so eine purere Freude bleiben kann, wo wir aber auch ganz starke Widerstände hatten und so ganz starkes, ja, aber wenn man dann so ein Kind hat und dann hat man es aber überhaupt nicht oder man hat es dann so einen Tag und dann wieder die nächste Person und so, wo man dann ja auch ganz doll konfrontiert ist mit so eigenen Vorstellungen von, ja, dann auch eben sich selber in seinem Kind sehen und dann irgendwie auch, also sich identifizieren, aber schon, wo wir gesagt haben, dass wir da auch daran festhalten wollen, dass man tatsächlich auch eine gemeinsame Geschichte hat und dass es auch wirklich nicht unser utopisches Ideal ist, dass es so alles auflöst und dass es so, Kinder mal da und mal da und mal da sind und es gar keine Kontinuität gibt, sondern dass es schon auch darum gehen sollte, dass es Kontinuitäten gibt. Ja, aber es waren definitiv also immer wieder so Herausforderungen von, okay, eigentlich ist es vielleicht wirklich eine bessere Option, das so zu machen, also nicht so strenge Zweierbindungen zwischen Mutter und Kind zum Beispiel zu haben, aber gefühlsmäßig sehr herausfordernd. Und es war dann auch die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist, sich dann dazu zu überwinden. Also weil ganz viel davon hängt ja auch, würde ich sagen, zum Beispiel so ein Phänomen, sich dann selber auch in seinem Kind verwirklichen zu wollen, ist ja auch eine bürgerliche Vorstellung von, man muss irgendwie was erreichen und man hat dann irgendwie so ein, ja, man bekommt Anerkennung dadurch, was man so selber macht und produziert und auch was sein Kind macht und produziert. Und da war ja auch die Hoffnung, dass sich sowas einfach auch auflöst, wenn in einer Gesellschaft, wo Anerkennung irgendwie selbstverständlicher ist oder also auch für nicht produktives Leben oder dass man ja, sich nicht ständig verwerten muss eben.
Ich weiß, dass es mir am Anfang richtig schwer gefallen ist, tatsächlich so Wünsche oder sozusagen Utopien zu formulieren und ich das ganz schwierig fand und sozusagen, okay, das ist wirklich ein Wunsch, das möchte ich haben, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, da liegt schon so viel drin, was ich jetzt heute erfahre und ist dieser Wunsch überhaupt dann noch einen Wunsch und genau, und dass ich auch so ein bisschen so eine Befreiung dadurch hatte, so, okay, wir fragen einfach die anderen, was sie sagen und das natürlich irgendwie erstmal mir auf jeden Fall, mir persönlich, das, ich breche hier gerade nicht für alle, so ein bisschen sowas abgenommen hat kurz und dass da dann mit diesen Antworten zu arbeiten, mir viel leichter gefallen ist, so tatsächlich vorformulierte Ideen und sich an denen so abzuarbeiten, war für mich viel einfacher. Obwohl ich mittlerweile sagen würde, jetzt würde ich mich trauen. Jetzt würde ich mich trauen, auch was zu formulieren. Und auch wenn ich weiß, dass man das wieder umkippen kann oder sagen, also dass das aktualisiert werden muss. Aber ich hatte da am Anfang echt richtig Schwierigkeiten. Und mir fiel es viel leichter, über so Negation zu sagen, das darf es halt nicht geben und das darf es nicht mehr geben. Aber was soll es stattdessen geben, war sehr, sehr schwierig.
Das muss ich irgendwie auch denken, dass mir das total schwer fallen würde, jetzt erstmal eine Utopie zu formulieren und wenn ich jetzt gefragt werden würde, was ist deine Utopie? Und habe mich dann auch gefragt, also wie der Prozess dann bei euch aussah oder ob ihr dann euch auch darin geübt habt, das eben zu formulieren oder ob ihr da so ein, das irgendwie so feststellen konnte, dass das dann, kann das geübt werden?
Für mich ist das auf jeden Fall so, dass es erst nach der Ausstellung, also das quasi wie die Ausstellung so eine Übung für uns selber auch war, sich zu trauen, das zu formulieren. Und in diesem Prozess, ich meinte auch in unserem Subjekttext, da ist eigentlich, werden ja genau da diese Widersprüche versucht zu verhandeln. So, warum ist das so schwierig, sich was anderes vorzustellen? So, und in was für, also wo wird man halt immer wieder zurückgewiesen auf seine jetzige Subjektivität, so, die da halt einfach nicht rauskommt und dieses Denken so schwierig macht und auch so diese eigenen Ängste so. Ich meine, das ist ja auch einfach gar nicht leicht, weil irgendwie auch klar ist, dass man schon auch viel aufgibt oder aufgeben müsste, woran man sich gerade so festhält, obwohl es einem vielleicht auch damit gar nicht gut geht, aber trotzdem gibt es einen irgendwie Halt. Und das so klar ist, okay, da muss man aber auch richtig viel loslassen und das ist mega schwer.
Ich fand auch so Übungsaspekten ist tatsächlich auch total wichtig für mich, vor allem Woman on the Edge of Time von Marge Piercy, was so ein konkreter Entwurf ist. Ja, und wirklich so auch konkrete Entwürfe dann von anderen mal so zu lesen, was natürlich auch nur die Vorstufe zu sich selber was ausdecken, aber ich hatte schon den Eindruck, dass so durch einmal das Lesen von utopischen Entwürfen, aber auch, dass es einfach so präsenter war, dass das tatsächlich geübt werden kann und mir das auch dann viel leichter fiel.
Frieda, du hattest das gerade angesprochen, dass ihr auch einen Text verfasst habt zu Subjekt und Utopie, wo ihr ausgeht von einer bürgerlichen Subjektivität und da auch eine Kritik daran formuliert. Und vielleicht könnt ihr erstmal nochmal benennen, was bürgerliche Subjektivität denn ist.
Ich würde schon sagen, dass man so historisch sich anschauen kann, dass so vor allem im 18. Jahrhundert und also einerseits über die Philosophie der Aufklärung und andererseits aber auch durch so Herausbildung von Kapitalismus, also dass immer unüblicher wurde, dass Menschen Subsistenzwirtschaft betrieben haben und dann eben so auf einem Hof gelebt haben und da verschiedene Aufgaben gab, die eben Männer und Frauen und Kinder in unterschiedlichen Anteilen gemacht haben, sondern sowas wie ein Berufsleben, das außerhalb der Familie stattgefunden hat und eben dann meistens von Männern wahrgenommen wurde, also verbreitet, da wurde natürlich auch nur in einer gewissen Klasse oder also wenn man sich Arbeiter, Arbeiterinnen-Geschichte anschaut, ist es ja schon auch meistens so, dass da auch Frauen gearbeitet haben. Aber es gab auf jeden Fall dann dieses Ideal von der Familie, wo der Mann in die Außenwelt, in die Öffentlichkeit gegangen ist und gearbeitet hat und die Frau zuständig war für das andere, für das Private und auch so für die emotionale Wiederaufladung des Mannes, der sich in dieser harten Sphäre irgendwie durchkämpfen muss. Ich finde, eine kleine Exkursion, es gibt so einen Text von Karin Hauser, die Polarisierung der Geschlechtscharaktere, wo sie so analysiert, Wörterbucheinträge analysiert zwischen Anfang und Ende, also im Verlauf des 18. Jahrhunderts unter den Begriffen so Frau und Weib und so. Und da so eine Verschiebung von einer Funktion, also zum Beispiel das ja, Weib ist die, so das weibliche Oberhaupt des Hauses und steht dem Gesindel vor oder so, zu ganz psychologischen Merkmalen von Weiblichkeit. Und ja, Frauen kümmern sich gerne um Kinder und um ihre Männer und so. Und okay, das ist jetzt wirklich ein langes Ding, aber bürgerliche Subjektivität ist ja vielleicht auch. Ja, und ich glaube aber, was schon so zentral ist, sind halt dann so Kategorien von Autonomie und dann das Gegenteil davon eben Abhängigkeit und Fürsorge, was dann so auseinander dividiert wurde und was dann eben nicht mehr so in das bürgerliche Subjektideal, was eben schon auch ein historisch männliches ist, hatte dann keinen Raum für Emotionalität und Abhängigkeit und so. Und es wurde dann eben abgespalten auf Frauen, die sich dann irgendwie so möglichst still und heimlich und damit es auch niemand mitbekommen hat, darum kümmern sollte, dass der bürgerliche Mann in die Öffentlichkeit gehen konnte und da eben ja möglichst ohne seine Unsicherheiten und emotionalen Zweifel und so weiter auftreten konnte. Und eben.
Aber ich würde wahrscheinlich auch noch weitergehen, dass es sich nicht einfach nur auf die Frauen abgespalten hat, sondern es ist eigentlich für alle Menschen das Ideal sein sollte, bloß dass halt Frauen dann eben doch diese Arbeit sozusagen leisten, die dann doch auf Abhängigkeit verweist und trotzdem aber halt diesen Kampf haben zwischen unabhängig sein, selber handlungsfähig, ein eigenes Selbstbewusstsein, einen eigenen Willen trotzdem ausbilden soll eigentlich mittlerweile. Und das ist halt zu so einer, also eigentlich ein Subjektideal für alle ist und das ist jetzt nicht einfach so, die Frauen sollen da so raus, die fallen da raus, sondern die sollen da eigentlich auch mit rein. Aber es geht halt nicht, weil die Menschen halt trotzdem abhängig voneinander sind.
Also aktuell würde ich das auf jeden Fall sagen, aber ich glaube so, das ist ja auch eine widersprüchliche Debatte. Das war ja nicht irgendwie durchgesetztes Gesetz, dass die Frau zu Hause ist und fürsorglich ist, aber in dieser fehlt halt auch so ganz intentional, als ob es da jetzt irgendwen gäbe, der jetzt geplant hätte, so, wir machen jetzt hier privat und öffentlich. Und das war ja schon eine Debatte mit verschiedenen Stimmen, die sich auch gegenseitig widersprochen haben. Aber da gab es ja schon ganz oft, und es gibt es ja auch immer noch, so konservative Kräfte, die total die Gefahr darin sehen, wenn zum Beispiel Frauen eben nicht die ersten 3 Jahre für ihre Kinder da sind, sondern die böse Öffentlichkeit in ihren öffentlichen Erziehungsanstalten da also Kinderbetreuung macht.
Voll würde ich auch sagen, dass es so historisch diese Aufteilung hatte, aber dass es mittlerweile nicht mehr so klar diese Aufteilung hat. Also das ist ein Jetzt-Moment sozusagen. Mhm. Also das Jetzt kann man nicht mehr davon sprechen, dass das irgendwas für die Frauen abgespalten ist, sondern eigentlich ist das das Subjektideal für alle. Und trotzdem bleibt halt diese Abhängigkeit an den Frauen so ein bisschen kleben. So. Aber es ist nicht mehr so eindeutig. So. Mhm. Es ist trotzdem dieser Versuch da, dass eben auch die Frau diese Unabhängigkeit erreichen kann. Mhm. Aber historisch würde ich dir zustimmen.
Ausgehend vielleicht von dem bürgerlichen Subjektideal, was vielleicht aktuell für alle ein Ideal ist, für beide Geschlechter, formuliert ihr da auch eine Kritik daran und schaut davon dann, was ihr euch wünscht oder sucht dann eben nach der Utopie und findet ihr dann ein utopisches Subjekt oder könnt ihr das dann festmachen oder was ist da vielleicht das Ergebnis von der Auseinandersetzung?
Also auf jeden Fall kein Entwurf eines neuen Menschen. Das ja, halten wir auch jetzt nicht so für sinnvoll oder auch gefährlich potenziell. Aber wir haben schon ja auch Forderungen, die immer wieder vorkommen, die also eben zum Beispiel eine Anerkennung von Abhängigkeit und eine, also das Fürsorge und Care-Arbeit, also dass das eigentlich der Ausgangspunkt sein sollte, von dem die befreite Gesellschaft gedacht wird und dass das, also aktuell wird es ja schon stark an den Rand gedrängt und wird dann immer noch so nebenbei erledigt und dann gibt es eben, ja, und ja, diese ganzen Faktoren, schlechte Bezahlung im Care-Arbeitssektor oder so oder auch eben wenig Anerkennung im privaten Bereich dafür und das wir da schon oft für eine radikale Umkehrung auch plädiert haben. Also, dass das irgendwie eigentlich erstmal das Essentielle ist, dass Menschen krass abhängig gewesen sind, also in den ersten Lebensjahren natürlich besonders, aber auch ihr Leben lang. Und dass, ja, wir das schon so in den Fokus unserer Utopie gesetzt haben, dass sich so umeinander kümmern und, ja, eine ganz andere Wertschätzung erfährt als aktuell.
Ja, also ich würde da vielleicht noch hinzufügen, dass es uns eben nicht darum geht, jetzt einen allgemeinen Subjektentwurf für alle Menschen zu beschreiben oder zu definieren, sondern dass das eben offen bleiben muss, so dass sich unterschiedliche Subjektivitäten sozusagen ausbilden können und sich nicht an so einem Idealbild abgearbeitet werden muss.
Ein Zitat aus dem Text zu Subjekt und Utopie, das möchte ich mal vorlesen. Die Frage, wie Veränderung, Umbruch, Revolution bewerkstelligt werden soll, was diese bedeuten und wo angesetzt werden muss, wird je nach Kontext anders beantwortet. Und der Kontext hat immer eine geschlechtliche Komponente. Ich fand das Zitat ziemlich gut und vor allen Dingen auch, oder habe darüber nachgedacht, dass ja aktuell schon eine Auseinandersetzung zu Utopie gibt und dass verschiedene Gruppen eigentlich anstoßen, darüber nachzudenken. Zum einen vielleicht ist da zu nennen der Text von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft zu den Umrissen der Weltkommune. Und dann habe ich mich gefragt, was vielleicht, oder wo ihr das seht, was die Auseinandersetzung aus einer explizit feministischen Perspektive mit Utopie, was das denn vielleicht besonders hervorbringen kann.
Ja, also das war tatsächlich bei uns auch in der Veranstaltungsreihe so, dass wir eigentlich genau das so gemacht haben, dass aus unserer Perspektive eben stark dann so wie er also Beziehungen und Psychoanalyse und so in dem Vordergrund hatten und dann eine Veranstaltung von der Translib in Leipzig hatten, die dann so eine ökonomische Analyse mehr gemacht haben, aber auch was Utopie aus der Perspektive der kritischen Theorie so bedeutet hat und das tatsächlich auch eher dann reproduziert haben. Wir als Feministinnen machen dann so die in Anführungszeichen weichen Auseinandersetzungen. Und es war aber irgendwie ziemlich spannend, weil auch jetzt im Nachgang noch mit der Translib da im Gespräch sind und kürzlich einen Text diskutiert haben von den Angry Workers of the World, der auch so sehr konkret bespricht, welche essentiellen Industrien müsste eigentlich eine revolutionäre Bewegung sich aneignen, um gegen die Konterrevolution gefeit zu sein. Also so ganz konkrete Fragen von, wo kommt unser Essen her, wo kommt unser Strom her? Na genau, also ich glaube auf jeden Fall, das ist schon so ein häufiges Phänomen, dass sich dann eben so Feministinnen eher mit anderen Themen, also mit Beziehungen und so weiter befassen und Männer eher mit Marx und Ökonomie. Und weil das ja auch wichtig ist, dass so sich da dann nicht als Feinde gegenüberzustehen, sondern auch so voreinander zu lernen und so in die Debatte zu gehen miteinander. Und das war irgendwie ganz schön, dass es ganz gut funktioniert hat, auch so im Nachgang dann noch mit der Translib.
Voll, ich würde auch sagen, dass halt, dass wir oder ich schon gemerkt habe in diesen Nachbesprechungen oder auch Treffen mit anderen Gruppen oder anderen Personen, also man eher so aus der Richtung kommt, Care-Arbeit, Care-Revolution, wie kann man eigentlich das Zusammenleben organisieren und marxistische Gruppen eher von einem Produktionsprozess ausgehend Utopien denken oder Utopien halt eher Revolutionsprozesse denken und dass da immer so ein kleiner Konflikt gibt, was ist dann eigentlich das Wichtige? Wie soll denn eigentlich, also so, dass da halt dann immer so ein bisschen oder für mich immer so ein bisschen runterfällt, naja, aber wie leben denn die Menschen dann miteinander? Und das oft nicht so stark in Fokus gesetzt wird. Also wie müsste denn so eine Öffentlichkeit eingerichtet sein, dass die eben nicht diese krasse Sphärentrennung immer wieder aufmacht von hier ist meine Produktion und hier ist mein Privates und darin wechsle ich immer so. Aber wie kann dieser öffentliche Raum aussehen, der das nicht immer wieder hervorbringen wird? Und das, finde ich, kommt immer so ein bisschen zu kurz und wird nicht ganz so gedacht. Und das halt dann auch oft so, naja, das regelt sich dann schon irgendwie so. Und da denke ich mir halt so oft, ja, aber wer regelt denn das dann? Das sind dann halt trotzdem meistens halt Frauen, die dann weiterhin die Sorgearbeit leisten. Und wenn man da nicht guckt, wie kann Sorgearbeit anders gestaltet werden oder wie kann sowas halt auch in der Öffentlichkeit gebracht werden und zu einem größeren Begehren werden sozusagen. Wie müsste das aussehen? Wie könnten Räume dafür aussehen auch?
Ihr als Lesekreis seid ja auch in Leipzig verortet und als ihr die Veranstaltungsreihe zu Utopie gemacht habt, da habt ihr ja nicht nur das Hörstück oder die Audioinstallation vorgestellt, sondern ihr habt eben auch verschiedene Gruppen eingeladen, die eben auch aus Leipzig kommen und habt da auch verschiedene Positionen ja zu Wort kommen lassen. Also was ihr gerade ja auch angesprochen habt, hattet unter anderem die Translib eingeladen und habt eine Diskussionsveranstaltung gemacht zu Elternschaft, Mutterschaft, habt einen Film gezeigt zu Arbeit und habt da ja auch verschiedene Positionen aufgezeigt von, was da mitgedacht werden sollte bei der Auseinandersetzung mit Utopie. Das war jetzt im Mai gewesen. Und ihr habt ja auch schon angesprochen, okay, es geht eigentlich so weiter, der Prozess ist überhaupt nicht, hat da keinen Abschluss gefunden. Aber vielleicht könnt ihr da noch mal kurz ein bisschen mehr erzählen, ob es da auch ein Zusammenkommen von diesen Positionen gibt oder wie fruchtbar ihr das findet, diese Auseinandersetzung weiterzuführen.
Also ich finde das eigentlich gerade total schön, dass es diese, also dass wir uns weiterhin mit der Translib treffen und das irgendwie schon auch so ein bisschen unser Anliegen damals auch war im Mai, ist gar nicht so lange her, dass wir mit diesen Gruppen auch weiterhin, also sowieso auch schon vorher einzeln teilweise im Kontakt standen, mit der Outside the Box auch als Gruppe zusammen im Kontakt stehen und dass ich schon das Gefühl habe, dass gerade da voll viel passiert zwischen diesen Gruppen und auch dieser Austausch super fruchtbar ist und uns allen irgendwie viel gibt. Oder auch, also dass wir wurden danach auch von einigen Gruppen eingeladen. Und das ist irgendwie auch immer sehr schön, so durch diese Audioinstallation mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen und deren Diskussion so mitzuerleben und die so dann auch teilweise so Sachen kommen, wo man selber, die für einen selber gar nicht so stark im Fokus sind. Und dann aber dadurch, dass man an unterschiedliche Orte fährt und das auch an unterschiedlichen Orten macht, nochmal so ganz neue Sachen reinkommen, die man selber vielleicht gar nicht so gedacht hat. Ja.
Vielleicht jetzt noch zum Schluss der Blick weg von der Utopie in die Gegenwart. Ihr habt ja in Vorbereitung für die Audioinstallation und die Text, also für die Veröffentlichung euch ja schon, glaube ich, ihr habt da geschrieben, ein Jahr mit dem Thema auseinandergesetzt, Utopie. Und schaut man jetzt aber auf die Gegenwart, dann scheint das manchmal so, dass die Utopie da ziemlich wenig durchschimmert und man eher so sich mit Sachen wie so aktuell politisch mit Asylrechtsverschärfungen oder auch mit einem antifeministischen Backlash, mit Polizeiaufgabengesetzen etc. auseinandersetzen muss und dann vielleicht das manchmal ganz schön fern klingt. Warum jetzt denn genau jetzt mit Utopie auseinandersetzen? Was bringt das denn vielleicht für aktuelle Kämpfe oder für eine Praxis, sich mit Utopie auseinanderzusetzen?
Ja, also durchaus sind das keine utopischen Zeiten, in denen wir leben. Wir haben ja trotzdem oft die Erfahrung gemacht, oder also dass das total Gutes und Kraft bringt, auch sich darüber auszutauschen und sich selber zu fragen, was man denn eigentlich will und nicht immer in so einer Verteidigungshaltung oder also die ja oft auch angebracht ist aktuell, also dass es dann irgendwie eher noch schlimmer wird und man dann so die Errungenschaften des bürgerlichen Sozialstaates irgendwie noch verteidigt.
Ich finde, dass es nicht besonders ein Zufall ist, dass gerade jetzt so viele, also dass es gerade so ein großes Interesse an Utopien gibt. Also so, auch als wir diese Ausstellung gemacht haben und diese Veranstaltung, gab es schon, gerade kurz vorher gab es richtig viele Veranstaltungen, wo irgendwie Utopien, feministische Utopien so stattgefunden haben und auch große Museen sich diesem Thema mittlerweile widmen oder so städtische Museen das aufarbeiten. Und ich glaube schon, dass das auch aus so einem Krisenmoment und so einem Moment von so, fuck, es ist einfach gerade richtig scheiße, so überall faschistische Bewegungen in ganz Europa, die auch mit einem starken Antifeminismus daherkommen. Also so, die Europäische Union macht alles zu und guckt einfach nicht hin, wenn Menschen sterben. Ich glaube, was bei uns so stark zu einem Begehren an Utopie oder bei mir, so dieses, ja, aber irgendwie müssen wir jetzt anfangen, uns zu überlegen, wie könnte es denn anders sein, so, weil es irgendwie nicht mehr ausreicht, einfach nur die gegebenen Zustände zu kritisieren, sondern irgendwie braucht es eine Richtung, wo es sonst hingehen könnte. Ja, und ich glaube, dass das halt gerade besonders stark sich aufzeigt, dass man es lange Zeit nicht so stark getan hat.